So, ich soll ja noch das Mikrofon nehmen, ne? Wie meine Tochter das immer genannt hat. Mikrofon. Gut, seid ihr alle da?
Ja.
Wer ist nicht da? Bitte mal Hand heben. Okay, dann können wir ja loslegen. Bin ein bisschen herausgefordert, aber ich kenne das beim Predigen, dass ich manchmal zittere und kaum ist die Predigt rum, ist alles gut. Das ist die letzten 2 Jahre so. Deswegen ziehe ich es eben einfach durch. Ich wollte einmal in Erlangen, wollte ich sehr viel schreiben auf so einem Whiteboard und ich habe die ersten Buchstaben und es ging gar nicht. Also ich habe so gezittert, dass ich sage, Leute, ihr müsst ohne das auskommen. Und nach der Predigt war es vorbei. Da direkt Amen gesagt, so, alles klar. Und deswegen wird das auch heute so sein. Und wir ziehen es einfach durch.
Amen.
Ja? Seid ihr da?
Ja.
Wer ist da? Hände hoch.
Yes.
Uta ist nicht da, doch, Uta ist auch da. Gut, legen wir los, genau. Ich möchte heute reden über ein geschichtliches Ereignis. Das ist ja immer ganz gut, ne, dass man über Fakten redet. Ein geschichtliches Ereignis in der Menschheit. Und wir lesen dazu, ich habe hier ein tolles Skript auf meinem Handy, ich habe 4 Bibelverse, mehr steht hier nicht, also 4 Bibelabschnitte. Aber ich fange mal mit dem dritten an. Und zwar steht das in Galater 4, Vers 1 bis 7. Jetzt sagt hier mein Handy gerade, dass ich morgen mit meiner Mutter zum Augenarzt gehen muss. Ja. Das mache ich auch, aber jetzt ist was anderes dran. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist von allem. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die unter Gesetz waren loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. So, und was der Paulus den Galatern hier schreibt, ist, Leute, es ist völlig unabhängig davon, wie ihr das fühlt oder ob ihr das über euch so annehmen könnt. Es ist ein geschichtliches Ereignis eingetreten. Der Vater hat die Menschheit, und wir reden von der ganzen Menschheit, in Sohnschaft eingesetzt. Das war ein Rechtsakt im römisch-griechischen Bereich. Ich erkläre euch das auch gleich noch, weil Paulus benutzt 3 verschiedene Worte, um diese Sachen zu erläutern. Und in den Bibeln, in den Übersetzungen geht es immer munter durcheinander. Und dann weiß man gar nicht, was Paulus eigentlich meint damit, weil manchmal steht da Kind und eigentlich müsste man aber Sohn sagen, dann steht Adoption und dann steht da aber Kindschaft und ganz viele verschiedene Sachen werden da durcheinander geschmissen in unseren Übersetzungen. Und deswegen brauchen wir halt Leute, die das mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Also Paulus sagt hier, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr von allem ist. Und er redet von der Menschheit. Er sagt, die Menschheit lebt wie ein Knecht, obwohl sie doch Herr über alles sind. Obwohl sie eigentlich die Erben sein sollen und ihnen schon alles gehört, leben sie, weil sie unmündig sind, immer noch in Knechtschaft, obwohl sie Herr über alles sind. Das sagt Paulus über die Menschen und nicht nur über die Christen. Er sagt das wirklich erstmal über jeden Menschen, dass er eben sagt, du lebst, weil du unmündig bist, noch als Knecht, obwohl du von Gott schon als Erbe eingesetzt wurdest, Herr über alles zu sein. Ich habe das gerade jetzt am Dienstag in meiner Schule für Gebet in Kassel darüber gesprochen tatsächlich. Und als ich das tat, dachte ich, das nehme ich mit nach Frielendorf. Das war in der Vorbereitung jetzt recht einfach. Weil ich gesagt habe, das mache ich in Frielendorf einfach auch nochmal. Wobei, ich habe in Kassel das jetzt nur so als einen Aspekt, als kleinen Exkurs gemacht, weil ich eigentlich über Fürbitte gerade mit den Jungs rede und den Mädels. Aber das ist wichtig, dass wir unsere Position verstehen und mehr als die Position, sondern wirklich, was das biblische Konzept ist. Also Paulus lehrt hier in diesem Bibelteil davon, dass Gott eine Frist gesetzt hat für den Menschen und wartet, bis diese Frist gekommen ist. Und dann, er nennt das Fülle der Zeit, handelt Gott an der ganzen Menschheit und switcht sie von dem Knechtsein zu dem Herrnsein und setzt sie ein in diese Sohnschaft. Wir gucken uns das gleich an, dass wir verstehen, was diese Sohnschaft bedeutet. Aber er sagt, das ist jetzt nicht, weil du das Gesetz jetzt endlich eingehalten hast, hat Gott jetzt das gehandelt, sondern die Juden in der damaligen Zeit und auch die Nichtjuden, die ja auch ein Gesetz haben, nämlich das Gesetz in sich selber, was Paulus in Römer 1 darlegt, wo man sich selber anklagt und selber weiß, was richtig und falsch ist, das hat kein Mensch erfüllt und scheinbar war das auch überhaupt gar nicht so geplant, dass diese Mündigkeit passiert, wenn der Mensch gereift ist und das Gesetz hält. Scheinbar hat Gott sich überhaupt gar keine Illusionen gemacht darüber, dass es irgendwann, dass Menschen so reif sind, dass er ihnen als Ergebnis und als Lohn für ihre Reife dann ein Erbe gibt. Sondern es ist völlig losgelöst davon. Gott hat gesagt, es gibt eine gewisse Zeit, bis zu dieser Zeit warte ich und dann setze ich die Menschheit als Herr über alles ein. Und dann hat er sich zur Ruhe gesetzt und hat gesagt, jetzt sollen die Menschen. Jetzt sind wir dran. Glaubst noch nicht so richtig, ne? Guck hier, so ein paar Augenpaare gucken mich an. Was will der denn jetzt heute von uns, ne? So, in meiner, am Dienstag haben Leute auch gesagt, ja, aber Sven Adler, das gilt doch bestimmt jetzt nur irgendwie für die Christen oder irgendwie. Aber damals gab es noch keine Christen, als Gott das getan hat. Das hat er am Kreuz getan, hat er uns losgekauft von dem Gesetz und dann ist er da durchgegangen, er ist dann wieder auferstanden, dann ist er in den Himmel, hat die Herrschaft bekommen, ist wieder runter, hat seinen Jüngern gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ich bin jetzt eingesetzt in dieser Autorität und erst dann ist er wieder in den Himmel und wurde verherrlicht. Also das ist wirklich so ein Rechtsakt gewesen. Nun in der griechisch-römischen Denke und in dieser Zeit, und es ist tatsächlich auch sehr präzise, dass Gott eben Griechisch jetzt benutzt im Neuen Testament, um sich auszudrücken. Ja, ich höre manchmal Leute sagen, ja, das ist alles griechisches Denken. Es gibt Teile, wo griechisches Denken dem Hebräischen widerspricht. Aber es hat einen Grund, dass Gott das Neue Testament in Griechisch hat schreiben lassen. Weil es hier sehr viel um Rechtsakte und solche Sachen geht und das im Griechischen halt ein ganz anderer Rechtsstaat war als das im Judentum. So, und die Griechen, die kannten das. Mein Beispiel ist immer, stell dir vor, ein Vater, ein Mann hat ein großes, was weiß ich, Weingut, typisch Italien jetzt, ne? Römisch halt. So, großes Weingut, er hat Handelsbeziehungen, er ist mächtig. Vielleicht hat er eine kleine Privatarmee, keine Ahnung. So, und jetzt hat er ein Kind und wir reden hier jetzt von der männlichen Form. Dazu müsste ich euch eigentlich jetzt noch einen Exkurs machen, dass das Wort Sohn in der Bibel nicht als männlich benutzt wird, sondern dass es eine Stellung ausdrückt. Und übrigens auch ihr Frauen, versuche gerade das erste Kapitel eines Buches über Vaterschaft zu schreiben, wo ich das versuche darzulegen. Ich hänge seit einem Jahr da dran. Den Rest weiß ich eigentlich schon, habe ich schon x-mal gesprochen drüber. Aber fällt mir gerade so ein bisschen schwer, das so darzulegen, dass man das versteht. Weil darlegen kann ich schon, aber man soll es ja auch verstehen. Das ist die Schwierigkeit. Weißt du, dass wenn du wieder auferstehen wirst, dass du weder Mann noch Frau sein wirst, dass wir dann kein Geschlecht mehr haben, dass Geschlechtlichkeit etwas Temporäres ist, was Gott auf dieser Menschheit geschaffen hat, um etwas darzulegen und zu veranschaulichen, wer er ist, aber auch Frauen sind jetzt in Sohnschaft eingesetzt. Und mir ist das ganz wichtig, weil man hat das manchmal, ja, es gibt Söhne und Töchter, das wird im Neuen Testament einmal benutzt, dass Gott sagt, und ihr seid mir Söhne und Töchter. Und er sagt aber nicht, ihr seid mir Söhne beziehungsweise Töchter, sondern ihr seid beides. Ihr führt beide Rollen aus. Jesus sagte zu dem, als seine Mutter kam und dann gesagt wird, draußen wartet deine Mutter und deine Brüder. Da sagt er, der den Willen Gottes tut, der ist mir Mutter, Tochter und Sohn. Nicht entweder oder, sondern alles. Ja, weil das im Geist ist. Im Geist gibt es keine Geschlechtlichkeit. Gott hat kein Geschlecht. Also wenn wir von Vaterschaft sprechen, und ich lehre oft über Vaterschaft, dann heißt das eigentlich nicht, dass das männlich ist, sondern dass das der Beginn des Lebens ist. Und die Mutter bringt das Leben, was sie empfängt, dann zur Gestalt, gibt dem Gestalt. Deswegen redet die Bibel von Vaterschaft, weil es halt mit dem Vater anfängt. Aber es ist keine geschlechtliche Sache. Also wenn ich heute Morgen immer von Sohn rede, dann bleibe ich auch bei Sohn, weil ihr Frauen seid jetzt auch in Sohnschaft eingesetzt worden, mit den gleichen Rechten wie Männer. Da gibt es keinen Unterschied, sagt Paulus. Okay, also in der damaligen Zeit, der Vater mit seinem großen Weingut, der hat jetzt ein Kind und er sagt, das ist mein Kind, das soll das Weingut leiten später. So, und jetzt entwickelt sich das Kind und der Vater merkt, der hat an allem Interesse, außer an Weingut leiten. Da hat er irgendwie gar keinen erkennbaren Bock drauf. Dann konnte der Vater sagen, okay, für die Nachfolge, wie wir es ja auch als Unternehmensnachfolge haben, adoptiere ich einen Mann oder eine Frau, aber wir bleiben mal jetzt beim Mann, den adoptiere ich, der muss aber vor Gericht seine Identität ablegen, seiner alten Familie, und gehört jetzt zu unserer Familie. Das ist diese Annahme an Sohnesstatt, nennt Luther das. Das ist das Wort Hypothesis im Griechischen, das heißt Annahme an Kindesstatt. Das heißt, dieser Mann hat gesagt, meine Kinder sind alle nicht tauglich, ich suche mir jemanden, der tauglich ist, und den setze ich als meinen Sohn ein und nehme den wirklich als meinen Sohn an und spreche auch vor dem Rechtssystem aus, dass diese Person das Weingut leiten wird. So, und dann gibt es vielleicht noch eine Frist, die erlegt, jetzt geht mein Handy aus, hallo, ich brauche dich noch, jetzt steht da zweimal Augenarzt, ich weiß es doch, aber es ist doch erst morgen, Mann, diese Handys sind so doof, oder? Völlig unpassender Zeitpunkt für so eine Erinnerung. Egal, so, der Vater hat jetzt eine Person ausgewählt, hat gesagt, die soll das Weingut leiten, ist aber vielleicht noch zu jung, ist noch zu unerfahren, dann wurde es unter Pädagogen Aufsicht gestellt und wurde fit gemacht. Ja, bis diese Zeit gekommen ist, wo der Vater sagt, so, jetzt ist eine gewisse Reife da, oder er hat vorher festgelegt mit 15. Und dann wird öffentlich ausgerufen, dass dieser Mann jetzt in Sohnschaft eingesetzt wird und ab sofort die gleichen Privilegien hat wie der Vater. Und das bedeutet tatsächlich, die Römer wussten, okay, der hat diese Person jetzt in Sohnschaft gesetzt und jetzt muss der Vater nicht mehr unterschreiben, jetzt unterschreibt der Sohn. Und das hat die gleiche Gültigkeit. Der Sohn ist in der Lage, wirtschaftlich zu handeln, weil er als in Sohnschaft ausgerufen wurde und eingesetzt wurde. Und er kann jetzt tun. Und das Schöne ist, und das ist das dritte Wort, was Paulus benutzt, das heißt Technon, das heißt Kind. Das Besondere bei Gott ist, dass er diese Person, die er jetzt auserwählt hat, sein Rechtsnachfolger zu werden, die er jetzt adoptiert hat, jetzt auch noch zu seinem Kind macht. Das können wir Menschen nicht. Ja, ich kann jetzt nicht einen Menschen nehmen und sagen, du bist jetzt mein leiblicher Abkomme. Ne? Da spricht viel dagegen, die Nase sieht anders aus, ja, hat keine Kürze, kann ja gar nicht mein Sohn sein. Ne? So sieht er gar nicht aus wie mich. Ne? Das kriege ich nicht hin, aber Gott kann das. Gott hat also jeden von euch, jeden von uns, auserkoren, du sollst ein Sohn sein, auserwählt, dann diese Sohnschaft ausgesprochen, dich in seine Familie aufgenommen und dann zu einem Kind gemacht. Das ist das Bild, was Paulus benutzt. Das hat er mit jedem Menschen gemacht. Es kommt natürlich gleich der Einwand, ja, aber die Ungläubigen. Mit denen hat er das auch gemacht, denen ist ja auch schon alles vergeben, aber sie leben nicht darin. Sie nehmen das nicht an. Und für mich ist das schon echt ein Drama, wenn ich diese Welt angucke und sage, diese Menschen, die sind alle in Sohnschaft eingesetzt worden, Gott hat das deklariert und sie leben wie Knechte. Ja, das muss unser Herz, das muss unser Blick auf die Menschen sein. Es geht Gott gar nicht um die Erfüllung des Gesetzes, weil er hat nicht gesagt, wenn die Menschen dann irgendwann mal moralisch leben und mein Gesetz halten, dann belohne ich sie mit der Sohnschaft. Sondern es ist völlig unabhängig. Für ihn ist das gar nicht das Thema gewesen, scheinbar. Irgendwie war Gott vor Grundlegung der Welt schon doch vorbereitet, dass der Mensch irgendwie auf die Nase fallen würde und hat gesagt, ja, habe ich dafür vorgesorgt, mache ich weiter. Also solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist von allem. Du kannst als Christ, als Knecht leben und dich durch nichts von einem Knecht unterscheiden, obwohl du Herr über alles bist. Bist du Herr über alles? Das ist krass, was Paulus hier sagt, ne? Der sagt, das ist vor 2000 Jahren gewesen. Das ist längst durch. Die Menschheit ist in Sohnschaft eingesetzt und kann jetzt herrschen. Und das bringt uns doch dazu, dass wir sagen, ey, wir müssen offene Augen haben. Wir müssen verstehen, was Gott eigentlich getan hat. Wir müssen diese Dinge irgendwie mal ergreifen und verstehen. Also die Fülle der Zeit war die Zeit, wo Gott das getan hat. Und jetzt rufen wir aber Vater. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern du bist Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe. Preis den Herrn. Ich finde das für mich so gut, dass ich mich immer wieder daran erinnere, hey, ich bin von Gott in Sohnschaft eingesetzt worden. Ich bin ein Erbe und ich habe eine Stellung und Gott scheint mir das alles auch zuzutrauen, in dieser Fülle zu leben. Er denkt scheinbar gar nicht kritisch über mich, sondern er weiß, komm, mit meiner Hilfe, du bist mein Sohn, du leitest jetzt das Weingut. Das gehört zusammen, Vater und Sohn Connection. Wunderschön. Seid ihr heute da? So, und Paulus sagt das in Römer 8, Vers 14 bis 17 auch nochmal. Ich muss aber kurz mal was trinken, sonst hört ihr gleich nur noch merkwürdige Grunzlaute. Vielleicht sagst du, oh, ich höre die ganze Zeit schon merkwürdige Grunzlaute. Römer 8, Vers 14 bis 17. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Also die leben als in der Sohnschaft. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern den Geist der Sohnschaft, dieser Annahme an Sohne statt, heißt es hier, diese Adoption, die dich aber wirklich mit den ganzen Rechten auch ausstattet und dich auch wirklich zu einem vollwertigen Familienmitglied macht, habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, also jetzt wirklich auch von ihm abstammen. Das redet hier nicht von Sohnschaft, das redet von Kindschaft. Also, dass du wirklich ein leiblicher Nachfolger bist. Es gibt ja sowas wie eine Geistleiblichkeit. Geist ist ja nicht unsichtbar. Im Himmel sehen wir ja, sind wir Geist und wir sehen ja trotzdem etwas. Ne? Also gibt es da Gestalt. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das sagt er auch wieder. Paulus lehrt uns hier, diese Sohnschaft, die ist schon passiert, aber Leben in dieser Sohnschaft tust du durch die Leitung des Heiligen Geistes. Das ist, was er hier sagt. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind die Söhne Gottes. Du darfst vom Geist geleitet werden. Du darfst nicht, du kannst. Du darfst auch. Aber du bist auch in der Lage, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Weil Gott hat dich in dieses Technon-Ding in dir ausgelöst. Er hat dich zu seinem Kind gemacht und er hat dich zu diesem Hyos, heißt das griechische Wort, als Sohn eingesetzt. Und du kannst jetzt in dieser Fülle leben. Lass dir nie einreden, dass du das irgendwie nicht hinkriegst. Du bist dort eingesetzt für. Gott hat dich als fähig erachtet. Also der Heilige Geist, der auf uns Menschen gekommen ist an Pfingsten, hat uns eingesetzt in diese Position der Sohnschaft. Und da sitzen wir jetzt rechtsgültig und rechtskräftig und von dort aus leben wir. Lass dir also nicht einreden, dass du ein Knecht bist, sondern leb nicht wie ein Knecht, sondern leb wie ein Herr, weil du Herr über alles bist, in Christus natürlich. Wird eine kurze Predigt heute, macht aber nichts. Römer 8, Vers 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also du bist ein Bruder Christi. Im Geist, ne? Als Körper bist du vielleicht noch eine Frau oder ein Mann, aber im Geist bist du ein Bruder Christi. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. So, hier sagt Paulus, Gott hat einen Vorsatz gehabt. Er hat die Menschen erkannt. Er wusste, okay, das ist Mensch, das ist Staub. Kann man eigentlich nicht viel mit anfangen. Aber ich traue es mir zu. Ich gehe das Projekt an. Das ist eigentlich diese Vorerkenntnis. Ja? Irgendwelche Theologen haben gesagt, das ist ja sowas wie eine Erwählung. Ja, der ist gut, mit dem kann ich was anfangen, der ist gut, den berufe ich und den aber nicht. So. Das wäre ja totaler Nonsens. Dann würdest du im Hamsterrad laufen und am Ende sagt Gott, nee, du bist halt nicht berufen, war alles umsonst. Oder du sitzt irgendwo auf der Wiese und machst dein ganzes Leben lang gar nichts und schaffst es aber trotzdem im Himmel, weil du halt berufen bist. Dann wäre Gott total ungerecht, oder? Also solche Konzepte schmeißen wir gleich in den Müll. Sondern er hat die Menschen erkannt und er hatte einen Vorsatz, nämlich diese Menschen zu nehmen und zu transformieren, bis sie Christus gleichgestaltet sind. Das ist die Erwählung, von der Paulus redet. So, und Gott hat sich für dich vorgenommen, dich dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu machen. Ist dir klar, dass du mal so aussehen wirst, wie Jesus im Himmel aussieht, dass wir gleichgestaltet werden? Das ist ein krasses theologisches Konzept. Petrus sagt auch nochmal, wir werden ihm gleichgestaltet sein, weil wir ihn sehen. Also in dem Augenblick, wo du Jesus dann siehst, geht alles, was er hat und ist, auf dich über. Das ist geistiges Schauen, ne? Das ist nicht nur Angucken, sondern das ist ein Erkenntnisprozess, der dich verwandelt. Ja, wir werden verwandelt werden durch das Ansehen seines Angesichts, sagt Paulus. Das hat Gott für dich vorbereitet. Er hat dich schon in diese Sohnschaft eingesetzt. Und die kann dir auch keiner mehr rauben, weil es ein geschichtliches Ereignis ist. Ihr seid sehr still heute Morgen. Seid ihr traurig? Soll ich für euch beten? Seid ihr noch schwächer als ich? Was? Wie? Was?
Die Söhne, die nicht fähig waren, wenn er einen neuen erwählt hat, weil die anderen unfähig waren, was ist mit den anderen?
Naja, das ist das Beispiel halt, ne? Was für die Griechen und die Römer sofort klar war, okay, wenn er sich jemand anderes dazu holt durch diese Adoption, dann hat er diese Person halt eingesetzt und findet sie fähiger. Man könnte es so ein bisschen übertragen, dass Gott vielleicht im Himmel geguckt hat und gemerkt hat, von all den geschaffenen Wesen, die hier so sind, ist aber niemand so fähig wie der Mensch, wenn ich an ihm arbeite. Weil Menschen sind die Krone der Schöpfung. Ja? Er hat uns wenig niedriger gemacht als ihn selber, als Gott selber, Hebräer, ne? 1 oder 2. Also wir sind Herren über Engel, sie sind unsere Diener. Ja, sie sind geschaffen worden, um Gott anzubeten, aber auch um uns zu dienen und etwas zu tun. Aber wir sind diejenigen, die Gott auserwählt hat, als schwache Menschen, ja, aus Staub hat Gott gesagt, das sind sie. Dann hat er uns adoptiert, dann hat er uns vielleicht noch eine Zeit gegeben, bis diese Frist gelaufen ist, bis er sagt, so und jetzt ist die Fülle der Zeit. Dann hat er uns als Söhne eingesetzt und das im Rechtssystem bekannt gemacht. Und ab dem Zeitpunkt hat niemand mehr irgendwie über diesen Sohn des Weinbesitzers irgendwelche Witze gemacht. Der ist gekommen und die haben gesagt, okay, der kommt im Namen des Vaters. Ja, daher benutzen wir das. Wir kommen im Namen Jesu, im Namen des Vaters. Wir haben eine Autorität, Leute. Wir haben eine Einsetzung. Und das ist nicht, weil wir uns danach fühlen oder nur dann da, wenn wir uns so fühlen, sondern es ist ein geschichtliches Ereignis 2000 Jahre zurück. Seitdem ist es so. Also da ist wirklich ein Rechtsakt passiert. Und du kannst anfangen, darin zu wandeln, und du sagst, Heiliger Geist, fühl mich als einen Sohn. Weil was hat er hier gesagt, Paulus? Er sagte, er hat uns berufen, die hat er aber auch gerechtfertigt, aber diese hat er auch verherrlicht. Das ist mir jetzt die letzten Wochen erst nochmal gesagt. Lebe ich eigentlich als verherrlichter Mensch? Ich bin schon verherrlicht. So, jetzt habe ich am Dienstag meine Leute da gefragt, ja, was ist denn Herrlichkeit eigentlich? Es ist echt erstaunlich, du redest mit Leuten, die 20, 30 Jahre Christ sind und du fragst eine ganz einfache Frage und sie gucken dich, gucken dich an und wissen auch nichts. Ja, weiß nicht so richtig, ne? Was ist denn Herrlichkeit? Wisst ihr, was Herrlichkeit ist? Jetzt seid ihr natürlich sehr eingehört, ne? Oh, da kommt jetzt was ganz Komisches. Wir sagen lieber nichts, wir gucken auf die Erde. Und es wird schon vorbeigehen. Und bald gibt es Mittag.
Ja, Gottes Kraft, Schönheit, alles zusammen, Macht, Ewigkeit.
Aber wenn er dich verherrlicht hat.
Ich bin ja auch versetzt am himmlischen Ort. Ich habe das jetzt am Stück also auch schon. Es muss halt nur noch mehr rauskommen. Ja, also die Sichtbarkeit Gottes in unserem Leben. Göttliche Natur.
Ja. Ja, göttliche Natur ist jetzt noch nicht Herrlichkeit. Also dröseln wir es mal kurz auf, dass wir uns klar sind, von was reden wir. Also, ich fange mal bei Gott an mit seiner Herrlichkeit und dann können wir es ganz leicht auf uns übertragen. Gott ist ein perfekter, vollkommener Gott. Ganz ohne irgendeinen Makel. Und niemand würde das merken, wenn das nicht auch ausstrahlen würde. Das ist der Punkt da dran. Gott wäre völlig im Dunkeln, du wüsstest gar nichts über sein Wesen, über seine Art, über seine Kraft, gar nichts, wenn er nicht auch Herrlichkeit hätte, die nach außen strahlt und es dir wahrnehmbar macht. Also Herrlichkeit ist die Wahrnehmbarkeit von Wesen. Deswegen ist es nicht die göttliche Natur, sondern es ist die Wahrnehmbarkeit der göttlichen Natur. Das ist ein entscheidender Punkt. Wenn Gott also gesagt hat, dass er uns verherrlicht hat, dann sagt er, ich habe eine Kraft geschaffen, die ich auf den Menschen gelegt habe, die seine neue Schöpfung jetzt wahrnehmbar werden lässt. Und da dürfen wir sehr stark drin wachsen, zu sagen, Gott, du hast mich verwandelt und ich möchte, dass andere das spüren. Ich möchte das, ich nehme das für mich an, ich bin verherrlicht. Das kann spürbar werden. Leute kommen mit mir in Kontakt und sagen, bei ihnen ist so eine Ruhe, so ein Frieden. Ja, oder so eine Kraft. Petrus hatte so eine Herrlichkeit von sich, dass die Kranken geheilt wurden, wo sein Schatten draufgefallen ist. Das ist alles biblisches Christentum, oder? Wo ist das, Leute? Das ist, weil wir das nicht mehr verstehen, dass Gott wirklich einen Rechtsakt gemacht hat. Er hat uns eingesetzt in Sohnschaft und die Schöpfung wartet, Römer 8, darauf, dass das offenbar wird, was er schon mit uns getan hat. Die Schöpfung, die Nation Deutschland, Europa, die ganze Welt wartet darauf, dass offenbar wird, also sichtbar wird, was in der Gemeinde steckt. Es ist nicht, sie warten nicht, dass Gott etwas tut. Das ist so dieser irrige Fehlschluss, den du immer wieder weißt. Wir müssen noch dafür beten, dass Gott etwas tut. Also ich arbeite gerade wirklich sehr stark an dem Thema Gebet mit meinen Leuten. Weil ich sage, Leute, es ist, wir beten völlig falsch. Wir beten immer, dass Gott irgendetwas tut. Gott sagt, nein, ihr müsst beten, dass es sichtbar wird, was in euch ist. Das ist wichtig. Gott möchte nicht noch vom Himmel irgendwas tun. Er wird uns beispringen. Bin ich mir schon sicher. Aber wir sind der Anlasser. Das ist der kleine Motor am Auto, ne? Das kleine Ding, was so ein Zündfunken dann macht. Und dann geht die Maschine an. Du bist der Anlasser deines Lebens. Der Heilige Geist ist Parakletos. Das heißt, er sitzt und wartet, dass du ihn dazu rufst, dass du initiierst, dass du anfängst. Lasst uns nicht immer beten, dass Gott etwas für uns tut, sondern lasst uns dafür beten, dass uns die Brille mal auf die Nase gesetzt wird und wir verstehen, was eigentlich ist. Ja, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, ich benutze immer so ein Gleichnis. Um das zu verdeutlichen. Stell dir vor, du bist das Kind, habe ich das schon mal erzählt hier? Optiker? Schon mal gehört? Nee, jetzt müsst ihr durch. Wenn es euch jetzt noch einfällt, ist es zu spät. Ich fange jetzt an. Stell dir vor, du bist ein Kind von einem Optiker. So, und du gehst studieren. Und jetzt fällt dir ein, oh Mann, ich brauche ja noch Studiengebühren. Dann rufst du deine Eltern an. Und sagst, ich muss 300 Euro Studiengebühren bezahlen, könnt ihr mir die geben? Dann sagen sie, ja, legen wir die heute Abend auf den Tisch. Nächsten Tag fällt dir ein, ich muss ja noch Studiengebühren bezahlen. Rufst du wieder an. So beten wir. Rufst wieder an, ey, ich brauche 300 Euro Studiengebühren. Haben wir die auf den Tisch gelegt? Nächsten Tag. Ah, ich muss ja noch Studiengebühren bezahlen. Anruf bei den Eltern. Ich brauche 300 Euro Studiengebühren. Licht in der Stube auf dem Tisch. Und so geht das immer weiter. Bis dir irgendwann klar wird, ey, die sind vertrauensvoll. Die haben gesagt, es liegt auf dem Tisch. Ich muss meine Eltern anrufen und nicht sagen, gib mir 300 Euro, sondern ich muss sagen, könnt ihr mir eine Brille anfertigen? Ja, das ist wirklich die Wahrheit. Das ist paulinische Theologie, definitiv. Wenn du das einmal verstehst, du wirst deine Bibel ganz anders lesen, weil es steht alles anders da, als wir das interpretieren. Es ist alles schon erledigt, es ist alles schon getan. Was fehlt ist, dass Menschen, deswegen betet Paulus in seinen Gebeten, sind drei überliefert, nur für offene Augen. Er betet nie, dass Gott etwas tut. Er betet nur, dass der Heilige Geist uns die Augen des Herzens öffnet. Das ist paulinische Theologie und sein Gebet. Er betet nichts anderes für Christen. Wir beten zu viel auf die falsche Art und zu wenig auf die richtige. Wir beten für die falschen Dinge. Darf man das sagen? Es geht wirklich darum, und wenn dir klar wird, ey, die haben das in die Stube gelegt, und wir ehrlich sind, dann merken wir, Stube? Ich weiß gar nicht, was Stube eigentlich ist. Wo ist denn bei uns Stube? Und dann sagt dein Papa dir, ja komm vorbei, ich gebe dir eine Brille. Und dann ziehst du diese Brille auf und plötzlich siehst du, da sind ja noch ganz viele andere Zimmer. Da war ich noch nie. Da bin ich nie gewesen. Und da liegen ja die 300 Euro. Das Problem der 300 Euro ist nicht, dass Gott uns 300 Euro geben will, sondern dass wir die 300 Euro nicht finden. Das ist das Problem der Christen. Und wir tun immer so, als wäre Gott jetzt dran. Unser Herz ist dran, zu verstehen, was Gott getan hat. Das ist total wichtig. Ich kaue das mit meinen Leuten durch. Ich lasse die nicht von der Angel. Ich habe ihnen jetzt noch mal viel mehr Termine gegeben. Und wir gehen immer noch weiter. Ich habe noch nie so gelehrt wie dort. Ja? So langsam, so intensiv noch mal. Ich habe ganze Lektionen noch mal wiederholt. Gesagt, wir machen es gleich noch mal. Gleiches Skript, gleiche Bibelstellen. Alles noch mal wie letzten Dienstag. Ja, damit wir wirklich verstehen, hey, was ist eigentlich? Und dann stellst du fest, ja, jetzt die Stube, da bin ich nie gewesen. Ich konnte nie in dieser Wohnung wandeln, weil ich sie nicht gesehen habe. Und dann wirst du mal ehrlich. Und dann sagst du, Gott, zeig mir mal, was da noch alles ist. Zeig mir mal, was heißt Sohnschaft für mein Leben, ganz praktisch. Was bedeutet das? Wie kann ich in dieser Sohnschaft leben? Wie kann ich in dieser Herrlichkeit leben, die du in deinem Wort behauptest, mir schon gegeben zu haben? Herr, hilf mir, ich möchte das irgendwie erkennen. Und dann stellst du fürs Hände der Stube, ey, da ist eine Sporthalle, da ist ein Thronsaal, da sind riesige Bereiche, es gibt riesige Bereiche im Geist, die Gott möchte, dass wir darin leben und sie populieren. Und wir tun es nicht, weil wir sie nicht finden. Seid ihr immer noch da? Oder habt ihr Fruchtgedanken? Dann verpasst ihr das Mittagessen. Das war sehr geschickt mit dem Mittagessen, damit die hier alle schön sitzen bleiben. Fang mal an, darüber wirklich mit dem Herrn zu reden. Herr, du hast mich als Sohn eingesetzt, als Autorität mit dir zu herrschen. Ich bin kein Knecht mehr, ich bin jetzt Herr. Herr, öffne mir mal die Augen. Lass mich das verstehen. Und hör auf zu sagen, Herr, bitte tu in meinem Leben irgendwie. Also ein Beispiel bei mir ist auch immer, du kannst, wenn du auf die Autobahn fährst, kannst du schnell noch um Bewahrung beten. Und ich frage dich, betest du aus Glauben oder aus Angst? Ja, ist so. Dann, wir ersetzen, das ist eine meiner Kernthesen in dieser Schule. Vielleicht müssen wir sie mit Friedendorf auch mal machen. Dauert aber ein paar Wochen. Eine meiner Kernthesen lautet, Christen ersetzen Glauben durch Gebet. Anstatt dem Herrn zu glauben, hey, ich bin dein Kind, ich fahre jetzt auf die Autobahn, ja, und ich werde bewahrt, du hast es in deinem Wort gesagt, juhu, juhu, beten wir. Und merken gar nicht, ey, in uns ist dieser Glaube gar nicht da. Wir ersetzen Glauben durch Gebet. Wir beten und dann liegt ja der Ball bei Gott. So trickreich sind wir. Anstatt uns mit unserem eigenen Herz zu beschäftigen, glaube ich eigentlich, dass Gott jetzt mein Versorger ist? Kann ich das überhaupt ergreifen? Da beten wir. Und wir beten so viel und es passiert in unserem Herzen aber nicht dieser Change, die Dinge zu sehen und zu verstehen und überführt zu werden davon, dass Gott höchst zuverlässig ist und dass er uns diese Herrlichkeit gegeben hat. Ich habe mal in Bad Gandersheim war eine Gastsprecherin, früher die hieß Fuchsia Pickett. Das war eine Revivalistin vom allerbesten Schlag, eine Professorin der Theologie, unfassbar diese Frau. Und die wurde im Alter krank. Und dann hatte sie so, ging sie immer so, musste immer von zwei Ordnern geleitet werden. Und dann ist die bis zur Bühne, die war damals 70 oder was, so stand, kleines Mütterchen, so stand sie, die Ordner haben sie festgehalten. Und dann ist sie in den Christus gegangen, das war echt krass. Dann hat sie immer gesagt, just waiting for the anointing. Dann stand die da und dann hast du gesehen, dann war die gerade. Und dann hat die hat eine ganze Woche gepredigt in Gandersheim. Wie ein Maschinengewehr. Unfassbar, was da für eine Power rauskam. Und dann konntest du sie besichtigen und so Richtung Mittagessen ging das langsam wieder so. Aber beim Dienst, da hat sie gesagt, ich warte jetzt auf die Salbung, ich bin mitverherrlicht, ich will, dass das jetzt von mir fließt. Du glaubst gar nicht, was von dieser Frau geflossen ist. Ich habe ganz weit hinten gesessen, weil ich das musste wegen irgendeinem Dienst, sonst sitze ich immer vorne, weil ich will dahin, wo die Leute sind, ich will so viel wie möglich mitnehmen. Das heißt, ganz dahin, da kam ein Schwurbel, das war unfassbar. Ich habe das, was sie gepredigt hat, in dieser ganzen Woche, habe ich für mich zusammengefasst und habe das dann selber in Münster gelehrt. Und da kamen Leute und sagten, das war das Beste in meinem Leben, was ich je gehört habe. Ich habe noch nie so was Gutes gehört. Also die hatte richtig Brems. Ne? So, und das dürfen wir in Anspruch nehmen für mich. Ja? Ich lebe in dem, was der Christus mir gegeben hat. Sie hat nicht gebetet, Herr, mach meinen Rücken jetzt gerade, sondern sie hat einfach gesagt, ey, es ist da, ich warte nur, dass jetzt diese Wirkung kommt und dann ist das als Herrlichkeit von ihr geflossen. Die stand da gerade, also so gerade kann ich gar nicht stehen, wie die da stand. Die hat wirklich, als hätte jemand hier oben an Fäden gezogen. Total der Hammer. Oder Matthias. Bitte? Das ist hier scheinbar nicht mehr möglich gewesen. Keine Ahnung. Du hast aber gemerkt, dass sie da in dem Augenblick diesen Bereich dann betritt. Dass ihr das klar ist. Hey, es liegt jetzt, ich muss jetzt da rein, es ist schon da. Ich muss nicht beten, ich muss mich da jetzt reinbegeben. Weiß ich auch nicht, habe ich mich auch gefragt, warum hat sie das nicht die ganze Zeit, aber scheinbar können wir Menschen das auch nicht in der Fülle. Sondern wir lassen dann wieder los, wir werden abgelenkt oder irgendwas. Aber der Punkt ist ja, sie hat nicht gebetet, Herr, hilf mir oder irgendwie. Sie hat einfach gesagt, ich warte jetzt drauf, weil es ist ja da. So, es muss sich jetzt nur auswirken. Unser Ex-Pastor Matthias Jordan, wenn der gefastet hat früher, also ich habe einmal gesehen, du hast es gesehen, die Salbung war auf ihm, du hast es gesehen, der ist durch die Halle gegangen und du konntest es spüren. Das ist, wir sind verherrlicht. Es wird wahrnehmbar. Nimm das für dich in Anspruch. Es gibt Bereiche deines Lebens, du wirst nicht glühen vielleicht, aber Paulus sagt, die Kirchengeschichte hat sogar geglüht, sein Gesicht hat geleuchtet, ganz oft, wenn er gedient hat. Es gibt so Ikonen, wo das so dargestellt wird. Hast du vielleicht mal diese Heiligenscheine gesehen? Das haben die ja nicht erfunden, sondern die haben versucht wiederzugeben, was da eigentlich abgegangen ist. Da ist wirklich irgendwas gewesen. So, weil die ersten Jünger haben verstanden, ey, wir haben jetzt diese Herrlichkeit und die sind da richtig los und wir haben das verloren und wir suchen immer den Herrn, Herr, bitte tu etwas und es liegt aber eigentlich nur dran, dass wir es nicht mehr verstehen, dass wir es einfach nicht ergreifen können, oder? Amen oder nicht Amen? So, jetzt gucken wir noch eine letzte Bibelvers an und dann sind wir durch. Nur noch mal zum Abbinden, dass du eben siehst, diese Sohnesausrufung, die vor 2000 Jahren passiert ist, gab es auch bei Jesus. Ne? Zusammenhang war, Matthäus 3, Vers 16, als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Als hätte er da seine Geistestaufe bekommen. Und jetzt, nächster Vers. Und siehe, eine Stimme ergeht aus den Himmeln, die spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das sagt Gott, der Vater, genau das. Das ist der, den ich auserwählt habe. Und ab heute ist der Sohn. Und jetzt hört auf ihn. Das ist genau, siehst du es ganz deutlich, wie dieses Prinzip ist. Das ist mit dir auch schon passiert, mein Schätzchen. Das gehört jedem von uns, der von Neuem geboren ist. Und der nicht von Neuem geboren ist, dem gehört es auch, aber der weiß es halt nicht. Also du musst den Heiligen Geist auf dir wieder ganz neu aktivieren. Das sagen, ey, ich habe diesen Heiligen Geist auf mir, der mich zu einem Sohn macht. Wenn ich ihm folge, lebe ich in Sohnschaft. Du kannst es tun. Nimm es dir, pack dir das, lass dir eine Brille machen. So, ich bin echt dabei zu sagen, Herr, ich brauche echt Brille. Ich verstehe ein paar Sachen, aber ich sehe vieles nicht. Ich sehe es eben einfach nicht. Ich kann manchmal nicht in Heilung leben, weil ich es irgendwie nicht klar sehe. Es ist mir nicht möglich, da drin zu wandeln. Aber der Weg ist nicht, Herr, baue mir eine Stube, wo das Geld liegt, sondern zeig mir Stube, damit ich in Stube gehen kann. Ja? Prinzip verstanden. Ja. Alles klar. Ja. Heiliger Geist, wir danken dir, Herr, dass du als Hauptfähigkeit Offenbarung hast. Du kannst Vorhänge wegziehen, du kannst offenbaren, du kannst unsere Herzen so öffnen, dass wir Dinge plötzlich sehen, wahrnehmen und auch anfangen können, darin zu wandeln. Herr, und wir rufen aus, Herr, dass hier so eine Drehung in Gemeinde und in Kirche passiert, dass wir nicht immer bitten, dass du etwas tust, sondern dass wir echt verstehen, ey, wir sind das Problem. Und an uns muss gearbeitet werden. Herr, du hast es schon getan. Du hast uns zum Erben gemacht und wir leben wie Knechte. Und Herr, ich bete, dass du mit unseren Herzen arbeitest und dass du Offenbarung gibst, Heiliger Geist. Es ist nicht das Problem, dass du nicht handelst. Es ist das Problem, dass wir es nicht raffen. Und das, so ehrlich dürfen wir auch mal sein, Herr. Und dann finden wir wirklich rechtzeitige Hilfe. Und dann ist es plötzlich da und wir sagen, ach, hier liegt's ja. Und dann können wir uns das nehmen, Herr. Danke, Vater, jetzt auch für deine Gegenwart. Danke für dein Reden und danke fürs Mittagessen. Amen.